Gnade sei mit euch und Friede. Von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Wort Gottes bringe ich Ihnen aus dem Buch Ruth, und zwar aus Kapitel 2. Wir hören auf das gesamte zweite Kapitel. Sofern Sie eine Bibel dabei haben, bitte ich Sie, das mit mir aufzuschlagen. Ruth Kapitel 2. Nun hatte Naemi einen Verwandten ihres Mannes. Der war ein sehr angesehener Mann oder auch ein vermögender Mann. Aus dem Geschlecht Elimelechs. Und sein Name war Boas. Ruth aber, die Moabiterin, sprach zu Naemi: Lass mich doch aufs Feld hinausgehen und Ähren auflesen bei dem, in dessen Augen ich Gnade finde. Und da sprach sie, also Naemi, zu ihr: Geh hin, meine Tochter. Und sie ging hin und kam und las Ähren auf dem Feld hinter den Schnittern her. Es traf sich aber, dass jenes Stück Feld dem Boas gehörte, der aus dem Geschlecht Elimelechs war. Und siehe, Boas kam von Bethlehem her und sprach zu den Schnittern: Der Herr sei mit euch. Und sie antworteten ihm: Der Herr segne dich. Und Boas fragte seinen Knecht, der über die Schnitter bestellt war: Zu wem gehört diese junge Frau? Und der Knecht, der über die Schnitter bestellt war, antwortete und sprach: Das ist die moabitische junge Frau, die mit Naemi aus dem Gebiet von Moab zurückgekommen ist. Und sie hat gesagt: Lass mich doch auflesen und zwischen den Garben sammeln, hinter den Schnittern her. Und sie kam und blieb vom Morgen an bis jetzt. Sie bleibt nicht lange zu Hause sitzen. Sprach Boas zu Ruth: Hörst du, meine Tochter, du sollst auf keinen anderen Acker gehen, um aufzulösen. Und begib dich auch nicht weg von hier, sondern halte dich da zu meinen Mägden. Dein Auge sei auf das Feld gerichtet, wo sie schneiden, und geh hinter ihnen her. Habe ich nicht den Knechten geboten, dass dich niemand antasten soll? Und wenn du Durst hast, so geh hin zu den Gefäßen und trinke von dem, was die Knechte schöpfen. Da fiel sie auf ihr Angesicht und neigte sich zur Erde und sprach: Warum habe ich vor deinen Augen Gnade gefunden, dass du dich um mich kümmerst, da ich doch eine Fremde bin? Da antwortete Boas und sprach zu ihr: Es ist mir alles erzählt worden, was du an deiner Schwiegertochter getan hast nach dem Tod deines Mannes, wie du deinen Vater und deine Mutter und dein Heimatland verlassen hast und zu einem Volk gezogen bist, das du zuvor nicht kanntest. Der Herr vergelte dir deine Tat, und dir werde voller Lohn zuteil von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um Zuflucht zu suchen unter seinen Flügeln. Sie sprach: Mein Herr, lass mich Gnade finden vor deinen Augen, denn du hast mich getröstet und deiner Magd freundlich zugesprochen, obwohl ich doch nicht einmal wie eine deiner Mägde bin. Und zur Essenszeit sprach Boas zu ihr: Komm her und iss von dem Brot und tunke deinen Bissen in den Essig. Und sie setzte sich neben die Schnitter. Er aber gab ihr geröstetes Korn, und sie aß und wurde satt und ließ übrig. Und als sie wieder aufstand, um Ähren aufzulesen, aufzulesen, gebot Boas seinen Knechten und sprach, dass sie auch zwischen den Garben aufließen und tut ihr nichts zuleide. Und ihr sollt auch aus den Ährenbündeln etwas für sie herausziehen und es liegen lassen, damit sie es auflesen kann. Und ihr sollt sie deswegen nicht schelten. So las sie auf dem Feld bis zum Abend. Und als sie ausgeklopft hatte, was sie aufgelesen hatte, war es etwa ein Eva Gerste. Und sie hob es auf und trug es in die Stadt. Und ihre Schwiegermutter sah, was sie aufgelesen hatte, und dazu zog sie heraus, was sie übrig gelassen hatte, nachdem sie satt geworden war, und gab es ihr. Und ihre Schwiegermutter sprach zu ihr, wo hast du heute aufgelesen und wo hast du gearbeitet? Gesegnet sei, der sich um dich gekümmert hat. Da sagte sie ihrer Schwiegermutter, bei wem sie gearbeitet hatte, und sprach, der Mann, bei dem ich heute gearbeitet habe, heißt Boas. Da sprach Naemi zu ihrer Schwiegertochter, gesegnet sei er von dem Herrn, der seine Gnade den Lebendigen und den Toten nicht entzogen hat. Und Naemi sagte ihr, der Mann ist mit uns nahe verwandt, er gehört zu unseren Lösern. Und Ruth, die Moabiterin, sprach, er sagte auch das zu mir, du sollst dich zu meinen Knechten halten, bis sie mit meiner ganzen Ernte fertig sind. Und Naemi sprach zu ihrer Schwiegertochter Ruth, es ist gut, meine Tochter, wenn du mit seinen Mägden ausgehst und man dich nicht auf einem anderen Acker belästigt. So hielt sie sich bei der Ehrenlese zu den Mägden des Boas, bis die Gersten- und Weizenernte vollendet war. Und sie wohnte bei ihrer Schwiegermutter. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Nachdem wir in zwei Predigten auf Kapitel 1 des Buches Ruth gehört hatten, ist es schön, dass wir nun auch miteinander auf das zweite Kapitel hören dürfen. Nicht wahr, der Grundton des ersten Kapitels, er war eher trist. Man könnte sogar sagen, er war deprimierend, entmutigend, er war geradezu lähmend. Wenn das alles ist, was im Ernstfall vom Reich Gottes übrig bleibt. Es war uns hier eine Frau begegnet, Naemi, die so übervoll mit ihren eigenen Problemen war, dass sie keinerlei Blick für ihre Schwiegertochter hatte. Ruth, sie hatte diesen lebensentscheidenden Entschluss gefasst, sich dem Volk Gottes anzuschließen. Und eigentlich hätte sie jetzt aufgenommen werden müssen, oder soll ich richtiger sagen, sie hätte aufgefangen werden müssen. Aber Naemi, sie fing ihre Schwiegertochter nicht auf. Das Gegenteil war der Fall. Durch ihr selbstbezogenes Verhalten stieß die Naemi die Ruth immer wieder zurück, gleichsam weg von dem Rettungsboot, an das sie sich doch klammern wollte. Okay, nun muss man wahrlich nicht jedes Wort von jemandem, der in Verdruss und in Erbitterung gleichsam seine Galle überlaufen lässt, für bare Münze nehmen. Aber so viel wurde auf jeden Fall aus dem Reden Naemis klar. Obgleich diese Frau den Namen Naemi trug, also Lieblichkeit, bekam Ruth in ihrer Schwiegermutter das Volk Gottes nicht von ihrer lieblichen, von ihrer attraktiven Seite zu sehen, eher war das Gegenteil der Fall. Naemi legte einen zynischen Unglauben gegenüber dieser Moabitin an den Tag. Und in dieser auf sich selbst bezogenen Einstellung ließ Naemi sich offenkundig durch nichts und niemanden irritieren und schon gar nicht von der mitgekommenen Ruth. Wenn wir einen Blick auf die letzte Aussage in Kapitel 1 werfen, dann heißt es dort, dass Naemi zusammen mit Ruth gerade am Anfang der Gerstenernte in Bethlehem eintraf. Vers 22. Aber auch dieser schöne, eigentlich so perspektivbietende Umstand errüttelte diese Frau nicht wach. Mara, Bitterkeit, so wollte sie genannt werden am liebsten. Wie gut war es, dass sich die Bethlehemiter nicht auf diesen Wunsch Naemis einließen. Mehr noch, wir sehen in diesem zweiten Kapitel, wie Naemi durch das, was sie zusammen mit Ruth in Bethlehem erlebte, aus ihrer selbst fabrizierten Einigelung herauskam und herausfand. Ich verkündige Ihnen heute Morgen das Wort Gottes unter dem Thema auf dem Heimweg ins Volk Gottes. Nicht wahr? Beide waren jetzt in Bethlehem, aber waren sie im Volk Gottes? Und wir wollen auf drei Punkte achten. Erstens, erste zaghafte Schritte im Volk Gottes. Zweitens, keine menschlichen Methoden oder Tricks, sondern Gottes verborgenes Ziehen. Und drittens, von außen kommende willkommen heißen und in das Volk Gottes einfügen. Erstens also erste zaghafte Schritte hinein in das Volk Gottes. Ihr Lieben, an Naemi konnten wir in vieler Hinsicht lernen, wie man sich nicht verhalten soll. Und da ist es jetzt eine Erquickung, dass wir hier in Kapitel 2 jemanden kennenlernen. Es ist Boas, der die Gemeinde Gottes von einer ganz anderen Seite repräsentiert. Boas, er gehörte zur Familie des Elimelech, wie es gleich am Anfang von Kapitel 2 heißt und dann nochmal in Vers 3. Er war ein Bethlehemiter. Das heißt, er erlebte genau wie Naemi die raue, brutale, gott- und gesetzlose Richterzeit mit. Auch er hatte den drückenden Mangel während der Hungersnot in Juda jahrelang erfahren. Es gab also keinen prinzipiellen Unterschied zwischen Naemi einerseits und Boas andererseits. Beide hatten Not erfahren in ihrem Leben, aber einen Unterschied gab es dann. Obwohl Boas in vieler Weise das Gleiche erlebt hatte wie die Familie des Elimelech, wurde Boas in dieser schweren Zeit nicht unzufrieden und er wurde nicht vergrämt. Eher scheint das Gegenteil der Fall gewesen zu sein. Boas tritt uns hier als ein reifer Mann entgegen. Als ein Mann, der mit großer Aufmerksamkeit Ruth, diese von außen kommende Frau, im Auge behielt. Er war nicht auf sich selbst fixiert, sondern er nahm Ruths unsichere und prekäre Lage wahr. Und so ist er in der Lage, Boas, die Ruth aufzufangen. In Boas, so sehen wir einen Mann, der Lust an den Geboten Gottes hatte, wie es kürzlich wir hörten aus Psalm 1. Und darum war er in der Lage, mit einem feinen Einfühlungsvermögen und auch mit findigen Ideen zu einem weisen, erwachsenen Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes und gegenüber seinem Gesetz zu gelangen. Wir könnten jetzt innehalten und einmal die Frage stellen, wie kommt es eigentlich, dass Menschen, die im Großen und Ganzen das Gleiche durchmachen, so unterschiedlich auf die Ereignisse, die ihnen widerfahren, reagieren. Nicht während der eine verbittert wird, zynisch wird, reift der andere, wächst. Und er nimmt sich in seinem Herzen vor, dem Herrn trotz allem, was ihm widerfährt, noch williger, noch konsequenter, noch fröhlicher auch zu dienen. Lassen wir diese Frage einmal offen. Vermutlich ist es auch kaum möglich, hier eine allgemeingültige Antwort zu geben. Jedoch will ich uns schon jetzt darauf aufmerksam machen, dass der Gegensatz, den ich eben gerade aufgezeigt habe zwischen Naemi und Boas, nicht ein bleibender war. Wir werden sehen, schlussendlich trägt die Reife eines Boas über den ungläubigen Zionismus und über die Bitterkeit der Naemi den Sieg davon. Wunderbar, wenn wir auch das merken. Mehr noch. Boas, er durfte hier als das Instrument in der Hand Gottes fungieren, damit Naemi, die ihre verloren gegangene Lieblichkeit wiedergewinnen konnte. Und so können wir an Boas beobachten, was der Geist Gottes in seiner Gemeinde vermag. Achten wir zunächst einmal auf die feine Atmosphäre, in die hinein wir in Kapitel 2 geführt werden. Nicht Vers 4, Kapitel 2, Vers 4. Und siehe, Boas kam aus Bethlehem her und er sprach zu den Schnittern, also zu den Erntehelfern, der Herr sei mit euch. Und sie sagten zu ihm, der Herr segne dich. Fast fühlt man sich hier an einen altkirchlichen Gottesdienst erinnert. Ich habe so etwas noch erlebt in der lutherischen Kirche in Hannover, in der ich aufgewachsen bin. Der Pfarrer sprach oder er sang so liturgisch, der Herr sei mit euch. Und dann antwortet die Gemeinde auch singend und mit deinem Geist. Gottesdienst am Sonntag. Hier war es Gottesdienst im Alltag. Dort auf dem Acker des Boas ist das Volk Gottes, ist die Gemeinde Gottes anwesend. Bitte erinnern wir uns daran, was wir vorhin in der ersten Schriftlesung lasen. Ein reiner und ein unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser. Waisen und Witwen in ihrer Drangsal zu besuchen, das ist auch Gottesdienst. Es gibt den Gottesdienst am Sonntag, aber es gibt auch den Gottesdienst am Montag. Auch in der Arbeitswelt, das mag heute seltener vorkommen. Ich meine damit, dass Christen gemeinsam in einer Atmosphäre des Arbeitsfriedens miteinander arbeiten, montags, dienstags und so weiter. In früheren Jahrzehnten, etwa im 19. Jahrhundert, soll derartiges noch vorgekommen sein. Andererseits wollen wir auch nicht die Vergangenheit idealisieren. Nicht wahr? Zumindest es fällt auf, dass Boas, der seine Arbeiter so begrüßt, dreimal in diesem Kapitel seine Arbeiter dazu anhält, sich gegenüber Ruth korrekt zu verhalten. Vers 9. Habe ich nicht den Knechten geboten, dass dich niemand antasten soll? Vers 15 noch einmal. Und Boas gebot seinen Knechten und sprach, lass ihr auch zwischen den Garben auflesen und tut ihr nichts zuleide. Und dann Vers 16. Ihr sollt sie nicht schelten, noch hart anfahren. Man kann auch übersetzen mit, ihr sollt sie nicht beschämen oder auch bloßstellen. Am Ende des Kapitels sagte Naemi sogar zu Ruth, es ist gut, meine Tochter, dass du mit seinen Mägden, mit seinen Arbeiterinnen ausgehst, damit man dich nicht auf einem anderen Feld angreife. Sie wusste, was los war. Kurzum, es besteht kein Grund, die Vergangenheit in irgendeiner Weise zu idealisieren. Übrigens sollten wir bei diesen Aussagen nicht nur und vielleicht gar nicht in erster Linie an Aufdringlichkeit in sexuellem Sinn denken. Heute würde man wohl von Anmache sprechen. In diesen Aussagen geht es wohl eher darum, dass Ruth sich auf den Äckern des Boas wie selbstverständlich aufhalten konnte. Genau dies hatte Gott auch mehrfach geboten. Wir lesen etwa in 3. Mose 19, wenn ihr die Ernte eures Landes einbringt, sollst du den Rand deines Feldes nicht vollständig abernten und keine Nachlese halten nach der Ernte. Du sollst es dem Armen und dem Fremdling lassen, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Dieses Gebot lesen wir häufiger, mehrfach im Gesetz Gottes. Aber offenkundig war es trotz des Gebotes Gottes nicht so ohne weiteres möglich, dass sich die Armen, die Witwen, die Waisen auf den Feldern Bethlehems aufhalten konnten. Auch darin zeigt sich die Grobheit, die Härte, die Kälte der Richterzeit. Beschämt sie nicht, stellt sie nicht bloß. Aber trotzdem, ihr Lieben, der Bericht in Kapitel 2 über die Ereignisse auf dem Acker des Boas, er macht das Herz warm. Und diese erwärmende Atmosphäre wird jeweils durch das Kommen, durch das Auftreten, durch die Erscheinung von Boas verursacht. Offensichtlich wird dieses durch die Art und Weise, in der Boas mit der Moabitin Ruth umgeht. Am Anfang des Kapitels hatte Ruth es noch schwer. Zwar steht gleich zu Beginn des Kapitels ein Satz, der eine gewisse Erwartung hervorruft. Vers 1, ich lese nochmal. Nun hatte Naomi einen Verwandten ihres Mannes, einen Blutsverwandten, der war ein sehr angesehener oder vermögender Mann aus dem Geschlecht des Elimelech und sein Name war Boas. Ein vermögender Mann, das musste doch für zwei aus der Fremde heimgekommene Witwen hoffnungsvoll klingen. Vielleicht kann man es vergleichen mit der Einstellung, die nach dem Zweiten Weltkrieg hier in Europa, in Deutschland herrschte, wenn man über den reichen Onkel aus Amerika sprach. Aber zunächst ist nichts von dieser positiven Perspektive zu erkennen. Naomi kam gar nicht auf den Gedanken, ihre Schwiegertochter auf Boas hinzuweisen. Und Ruth selbst wusste nichts davon. So musste Ruth zunächst ziemlich tief unten durch. In Vers 2 des zweiten Kapitels lesen wir, dass Ruth selbst es war, die Initiative ergriff und zu ihrer Schwiegermutter sagte, lass mich doch aufs Feld hinausgehen und Ähren auflesen bei dem, hinter dem, in dessen Augen ich Gnade finde. Wie gesagt, Gott hatte dies in seinem Gesetz als eine Form der Armenhilfe angeordnet. Aber bitte sagen wir nun nicht zu schnell, das war doch für Ruth und Naomi die Lösung. Dieses Gesetz hatte Gott doch genau für solche Leute wie Naomi und Ruth gegeben. War doch prima. Sie hatten gewissermaßen einen zweifachen Rechtsanspruch, arm und dann auch Fremdlinge, jedenfalls die Ruth. Ja, formal ist das korrekt. Aber trotzdem ist es sehr vordergründig gedacht. Es ging eben auch darum, mit wem man es auf den Feldern zu tun bekam. Und hier schaute Ruth aus nach dem, der ihr geneigt ist oder in dessen Augen sie Gnade findet. Ich komme noch darauf zurück. Erinnern wir uns noch einmal, wir wurden bereits darauf aufmerksam, dass in diesem Kapitel mehrfach Boas zu diesen Männern sagt, zu den Schnittern sagt, ich übersetze es einmal etwas anders, als es die Schlachter 2000 übersetzt, er sagt, beschämt sie nicht. stellt sie nicht bloß. Ihr Lieben, genau das ist das Problem für jemanden, der von außen kommt in eine Gemeinde. Man erweist ihm Hilfe. Aber man macht es so, dass man ihn dabei beschämt. Es geht also um die Frage, wie man dem Betreffenden Hilfe erweist. Nicht selten ist nämlich Hilfe erweisen verknüpft mit einem subtilen, demütigen, erniedrigen desjenigen, dem man Hilfe leistet. Naja, der braucht das halt. Boas muss diese Gefahr erkannt haben, von oben herab zu helfen. Sein ganzes Auftreten gegenüber Ruth gibt davon Zeugnis, dass er sie nicht verletzen will, sondern dass er auf ihre Ehre bedacht ist. Er leistet ihr Hilfe, aber er bemüht sich dabei, ihr nicht weh zu tun. Er achtet ihre Würde als Frau und nicht zuletzt ihre Würde als Mensch. Im Gegensatz dazu hat Naemi für derartiges keinerlei Fingerspitzengefühl. Als Ruth der Naemi den Vorschlag machte, aufs Feld hinauszugehen und unter den Ähren aufzulesen, hinter dem her, der ihr das zugesteht, ein Vorschlag, der zweifellos von großer Niedrigkeit zeugt, reagiert ihre Schwiegermutter damit, dass sie sagt, geh hin, meine Tochter. Das kommt in dieser Situation, in der Ruth sich befindet, mager, eigentlich recht dürftig rüber. Es klingt so wie, tu, was du nicht lassen kannst. Wenn es dir weiterhilft, dann mach's. Ich war sensibel, mitfühlend ist das nicht. Im Grunde hatte Naemi noch immer, wie wir es in Kapitel 1, Vers 18 lasen, aufgehört, Ruth zuzureden. Offensichtlich beschränkten sich ihre Worte gegenüber ihrer Schwiegertochter nach wie vor auf das Allernotwendigste. Kein Wort der Ermutigung für Ruth, die sich doch so verletzlich gemacht hatte. Denn selbstverständlich war es möglich, dass sie auf irgendeinem der verstreuten Felder rings um Bethlehems in die falschen Hände geriet. Naemi sagte noch nicht einmal, der Herr sei mit dir, also das, was Boas zu seinen Erntehelfern sagte. Und so stand Ruth am Anfang ihrer Schritte in die Gemeinde, ach ja, ziemlich alleine da. Mein zweiter Punkt. Keine menschlichen Methoden oder Tricks, sondern Gottes verborgenes Ziel. Wir lesen hier dieses merkwürdige Wort über Ruth in Vers 3. Ich zitiere nochmal. So ging sie hin, kam und las Ähren auf dem Feld hinter den Schnittern her. Es traf sich aber, dass jenes Stück Feld dem Boas gehörte. Es traf sich aber. Andere übersetzen mit, es traf sich aber von ungefähr. In der alten Elberfelder Übersetzung ist dies sogar wiedergegeben mit, sie traf zufällig auf das Feldstück des Boas. Wenn wir das so übersetzen, dann stolpern wir spätestens über diese Aussage zufällig, durch Zufall. Es traf sich aber. Das gibt es doch gar nicht. Müssen wir hier nicht dem Schreiber ins Wort fallen und sagen, alles ist Führung Gottes. Alles untersteht der Vorsehung Gottes. Es heißt doch in der Bibel, nicht ein Haar wird von unserem Haupt fallen, ohne den Willen des himmlischen Vaters. Der Epheserbrief erlehrt, dass Gott alles nach dem Rat seines Willens lenkt. Und in Sonntag 10 unseres Heidelberger Katechismus wird sogar ausdrücklich gesagt, dass nichts in dieser Welt durch Zufall geschieht. Wie verhalten sich diese Aussagen zu dieser Bemerkung, die wir hier in Ruth 2 lesen, durch Zufall oder es traf sich, es passierte so? Antwort: Natürlich leitet Gott alles. Das sei, weiß selbstverständlich auch der durch den Heiligen Geist inspirierte Schreiber des Buches Ruth. An unserer Stelle soll durch die Bemerkung durch Zufall oder es traf sich zum Ausdruck gebracht werden, dass hier keinerlei menschliche Berechnungen im Spiel waren. Es war hier keine Methode, keine Strategie, kein menschlicher Methodismus. Ruth, sie hatte absolut keine Ahnung von Boas. Menschliches Planen, Berechnen, Taktieren, Kalkulieren und Arrangieren. Es war alles hier völlig ausgeschlossen. Das ist das eine, was dazu zu sagen ist. Aber trotzdem, warum steht hier dann nicht, dass Gott es so verfügte, dass Ruth auf das Feld von Boas geriet? Hätte gerade da nicht ausführlicher vermerkt werden können und müssen, dass Gott hier handelt, anstatt so eine verdeckte, so eine verstohlene Formulierung? Ich vermute, der Grund liegt darin, dass an dieser Stelle es dem Heiligen Geist wichtig ist, so nahe wie möglich die Ereignisse aus der Perspektive von Ruth zu skizzieren und mit ihr sozusagen ihren Weg Schritt für Schritt zu verfolgen. Das ist der Grund, warum hier nicht die Leitung Gottes ausführlich genannt wird oder gar zentral im Mittelpunkt steht. Wir werden hier hineingenommen in die Erfahrungs- und Erlebnisperspektive der Ruth. Aber stellen wir noch einmal die Frage, wann sprechen wir als glaubende Menschen, also Christen, von Zufall oder es passierte mir so? Ich denke, dass wir in den Fällen so sprechen, wenn wir uns nicht zu angreifbar machen wollen. Wenn wir nicht zu sehr unser Leben dem anderen gegenüber gewissermaßen gleich auf dem Präsentierteller vorführen wollen. Wir reden dann von Zufall, wenn wir uns dem anderen gegenüber nicht, jedenfalls noch nicht, ausliefern wollen. Es kann sein, dass wir vielleicht in dem, was da geschieht, die Leitung Gottes vermuten. Aber dann zögern wir doch darüber, mit großen, mit pompösen Worten zu sprechen. Für ein Zeugnis in einer entsprechenden Gemeindeveranstaltung reicht es irgendwie noch nicht so richtig, so haben wir den Eindruck. Und außerdem, unsere Lebenserfahrung hat uns inzwischen gelehrt, hier vorsichtig zu sein. Nicht gerade angesichts dessen, dass vielfach ja recht eindimensional Zeugnis abgelegt wird. Ich habe Schlüssel verloren, ich habe gebetet und dann habe ich ihn wiedergefunden. Das ist schön. Aber was ist, wenn du ihn nicht wiederfindest? Wie oft haben wir früher nicht auch selbst gemeint, siehe hier, die Hand Gottes. Wir meinten, sie eindeutig jetzt gesehen zu haben. Aber dann lief es doch wieder anders, als wir dachten, dass es laufen müsse. Und das macht uns auf die Dauer vorsichtig, zurückhaltend. Wir lernten unsere hochgestimmten Denkkonstruktionen, die sind nicht dasselbe wie Geistesfülle. Und außerdem, wir wollen ja auch nicht den Namen des Herrn eitel gebrauchen. Genau alle diese Einstellungen meine ich auch hier zwischen den Zeilen zu vernehmen. Der Berichterstatter, er schreibt hier aus dem Blickwinkel der Ruth. Und Ruth war alles andere, nur nicht religiös protzend. Nicht im Buch Jona lesen wir einmal, der Herr bestellte oder sandte einen großen Fisch, Jona 2, Vers 1. Dort heißt es nicht, zufällig schwamm ein großer Fisch gerade dort vorbei, wo Jona am Ertrinken war oder so. Der Kernunterschied zwischen dem Buch Jona und dem Buch Ruth liegt in Folgendem. Das Buch Jona ist ein prophetisches Buch. Der Heilige Geist, der hat es für richtig befunden, dieses Buch direkt aus der Perspektive Gottes zu inspirieren. Er zeigt uns hier die Wirklichkeit von oben, aus himmlischem Blickwinkel. Und im Unterschied dazu blickt das Buch Ruth eher von unten auf die Führung Gottes. Übrigens ist es in diesem Buch sehr ähnlich dem Buch Esther. Im Buch Esther, in dem das Wort Gott noch nicht einmal vorkommt, geschweige denn ausdrücklich von Gottes Leitung die Rede ist. Und doch erkennen wir auf jeder Seite, Gott handelt, Gott führt, Gott lenkt. Bitte achten wir darauf, von dem Moment an, an dem Ruth den Acker des Boas betritt, verlief die Kurve ihres Lebens empor. Von nun an scheint alles so gelenkt zu werden, dass sie, die bis dahin so erniedrigt worden war, Ruth hatte ihren Mann verloren, hatte ihr Heimatland verlassen, war in der Fremde und von Naomi wurde sie alles andere nur nicht unterstützt. Sie wurde nun erhöht. Boas war es, der sie unterstützte und sie förderte. Er half der Ruth. Er ließ sie dabei nicht fühlen, dass sie eben doch nur eine arme Frau war, die zwar nun hier lebt, aber eben doch eine Außenstehende ist. Boas, er behandelte diese Frau mit Respekt und mit Achtung. Das Gesetz über die Ähren, die für die Armen liegen bleiben sollten, war für Boas nicht nur eine Vorschrift, die man nun einmal einhalten muss, weil es halt in der Bibel steht. Vielmehr verstand er diese Vorschrift als einen Appell, wirklich Barmherzigkeit und tatkräftig Nächstenliebe zu lieben. Boas, wir werden dies im Folgenden noch sehen. Er kann uns hier als ein Vorbild für ein rechtes Verständnis der Gebote Gottes dienen. Er verstand die Befehle des Herrn nicht als die großen Maschen eines Netzes, durch die man auch hindurchschlüpfen kann, wenn man es nur geschickt und recht clever anstellt. Er war nicht wie die Pharisäer, die durch ihre eigenen aufgestellten Regeln sich immer wieder dem Gesetz Gottes zu entziehen verstanden und sich dann herauswandten. Boas dachte umgekehrt. Er wusste sich an die Gebote Gottes gebunden, um durch diese Vorschriften in das Reich Gottes einzugehen. Denken wir etwa an die Bergpredigt, wie Jesus da seine Gebote auslegt. Ruth, sie sollte nun nicht nur hinter den Schnittern hergehen und auch nicht nur zwischen den Garben auflesen, sondern Boas befahl ausdrücklich, und ihr sollt auch aus den Ährenbündeln etwas für sie herausziehen und es dann liegen lassen, damit sie es auflesen kann. Also lasst doch einmal, na, natürlich unabsichtlich, etwas fallen. Übrigens sagte Boas auch nirgendwo, es ist gut für Ruth, dass sie so tief jetzt erst einmal unten durch musste. Da kann man wenigstens jetzt gut erkennen, ob sie auch wirklich wahrhaftig es so meint, dass sie sich bei uns anschließt. Wie hart, wie unbarmherzig können Menschen, auch Christen, gelegentlich im Blick auf andere sein. Nein, Boas, er tat alles, um ihr so weit wie möglich entgegenzukommen. Wenn du Durst hast, dann geh dann hin, da sind Gefäße, und trink von dem, was die Knechte schöpfen. Und weiter, komm hierher und iss von dem Brot und tauche deinen Bissen in den Essig. Das galt damals als eine Delikatesse. Aber es war eben nicht nur die Handlungsweise, sondern auch das dazugehörige Sprechen. Handlungen ohne Worte, ihr Lieben, sind nichts. Ohne Worte bleibt jede Tat, wie gut auch immer sie gemeint ist, ein Blindgänger. Erst in den Worten kommen die Worte, die Motive zum Ausdruck. Nicht wahr? Der Apostel Petrus schreibt einmal über den Wandel ohne Worte. 1. Petrus 3. Er hat hier das vor Augen, die Situation einer Mischehe, da ist eine gläubige Ehefrau und da ist ein ungläubiger Ehemann. In dieser Situation sagt er, jetzt Frau, halt mal deinen Mund. Es wurde bereits genug geredet. Und ein weiteres Reden würde den Wandel, würde das Verhalten jetzt nur noch beschädigen. Deswegen schreibt Petrus, hör auf zu reden. Hör auf mit Worten zu evangelisieren, denn der andere weiß, er kennt die Wahrheit. Aber selbst wenn du gläubige Ehefrau, jetzt den Mund hältst, ist das kein Grund. Und darum geht es dem Apostel Petrus, aufzuhören mit dem Gutes tun. Petrus sagt also zu einer solchen Ehefrau, setze es fort, dich weiterhin gut ihm gegenüber zu verhalten. Wende dich nicht deinem ungläubigen Mann entgegen. Wende dich nicht innerlich ab. Geh nicht auf innerliche Distanz zu ihm. Aber jetzt halte mal deinen Mund. Denn der Worte sind genug gefallen. Darum geht es in 1. Petrus 3. Das ist die Situation des Wandels ohne Worte. Aber hier in Ruth 2 geht es um etwas anderes. Hier muss Boas sprechen, damit Ruth das Handeln des Boas überhaupt richtig einordnen kann. Damit sie es versteht. Sie, die durch keinerlei menschliche Methoden oder Tricks, sondern allein durch Gottes Verborgenes ziehen, in die er dann auch Menschen einschaltet, in das Reich Gottes kommt. Mein dritter Punkt, von außen kommende, willkommen heißen und in das Volk Gottes einfügen. Ruth, sie stellt ja sogar die Frage, warum habe ich vor deinen Augen Gnade gefunden, dass du dich um mich kümmerst, da ich doch eine Fremde bin, als Fremde. So nimmt Ruth sich immer noch wahr, als eine, die also nicht wirklich dazugehört. Aufschlussreich ist, wie Boas hier antwortet. Ich umschreibe das einmal. Er sagt mit anderen Worten, ich habe da um ein paar Ecken herum gehört, was du für deine Schwiegermutter getan hast nach dem Tod deines Mannes und wie du deinen Vater und deine Mutter und das Land deiner Geburt verlassen hast und zu einem Volk gezogen bist, das du zuvor gar nicht kanntest. Der Herr vergelte dein Tun und voll sei dein Lohn von dem Herrn dir zuteil, von dem Gott Israels, unter dessen Flügel du gekommen bist, dich bei Gott zu bergen. Boas erfühlte sich für die von außen gekommene verantwortlich. Ruth kam, um sich zu bergen, um eine Heimat im Volk Gottes zu finden. Nicht, was für eine schöne, für eine ausdrucksstarke, poetische Sprache wählt Boas hier. Du bist gekommen zu dem Gott Israels, um Zuflucht zu suchen unter seinen Flügeln. Darum geht es beim Kommen in das Volk Gottes, in die Gemeinde. Wie ein Küken unter den Fittichen des Volkes Gottes geschützt ist. Mit anderen Worten, auch du, Ruth, du Moabitin, du gehörst jetzt in den Bund Gottes. Dass hier jemand gekommen ist, der sich bei Gott, dem Herrn, bergen möchte, das hat auch Konsequenzen für das Verhalten derjenigen, die bereits zum Volk Gottes gehören. Ihre Aufgabe ist es, soweit es ihnen möglich ist, eine Heimat zu bieten. Genau das tat Boas. Boas strebte danach, gegenüber Ruth die Ehre des Volkes Gottes hochzuhalten und damit auch Gottes eigene Ehre, sodass Ruth einen Bergungsort inmitten des Volkes Gottes findet. Und dann in Wahrheit sagen kann, was sie einmal schon bekannte: Dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Boas wusste, dass er nicht zu einem Armen sagen kann, wie es einmal Jakobus in seinem Brief formulierte: Geh hin in Frieden, wärme dich und sättige dich. Ich glaube. Nein, dass Boas genau dieses verstand, dass Glaube immer mit Werken, mit entsprechenden Werken zusammenzusehen ist, das machte den Unterschied aus zwischen ihm und Naemi. Naemi, sie war so übervoll mit ihren eigenen Problemen, dass sie überhaupt nicht die Not der Ruth ins Blickfeld bekam. Übrigens ist es aufschlussreich, dass Boas nun nicht etwa zu seinem Vorarbeiter sagt: Schändlich, wie sich diese Naemi gegenüber ihrer doch so netten Schwiegertochter verhalten hat, wie sie diese junge Moabitin immer wieder vernachlässigt. Nein, Boas zeigt sich gegenüber Dritten nicht moralisch entrüstet, vielmehr begriff er, dass er durch den Mangel der Naemi nun die Gelegenheit erhielt, das gegenüber Ruth bisher Versäumte wieder gut zu machen und den erfahrenen Mangel auszufüllen, selbst auszufüllen. Dennoch haben wir bemerkt, dass Boas die Ruth lobte: Der Herr vergelte dir deine Tat und dir werde voller Lohn zuteil, Vers 12. Möglicherweise, so kann ich mir vorstellen, schien Ruth bei diesen seinen Worten verlegen geworden zu sein. Jedenfalls legen das ihr die stammelnden, auch etwas holprigen Worte nahe, die Ruth entgegnet: Mein Herr, lass mich Gnade finden vor deinen Augen, denn du hast mich getröstet und deiner Magd freundlich zugesprochen, obwohl ich doch gar nicht zu deinen Mägden gehöre. Wie oft gebrauchen wir auch die Lehre, dass alles Gnade ist, dadurch, dass wir nicht loben, sondern nur ermahnen. Ruth, sie befand sich hier in einer Übergangszeit. Es war der Prozess des Hineinkommens in das Volk Gottes, in die Gemeinde. Und das Bemerkenswerte ist, dass Boas für diese Übergangszeit einen scharfen Blick hatte. Wie gut ist es, wenn dies in der Gemeinde wahrgenommen wird. Es ist gut, sich dieses klarzumachen, dass auch wir nicht, also keiner von uns von Natur aus Gemeindeglied ist. Boas erscheint in diesem Kapitel als ein feines, vorbildliches Mitglied des Volkes Gottes. Er hieß Ruth wirklich willkommen und er bemühte sich, sie in das Volk Gottes zu integrieren. Ich bin froh, dass wir dieses sagen können, nachdem wir über Naemi andere Dinge vermelden mussten. In einigen Christen wohnt der Geist Gottes sehr deutlich. Achten wir jetzt nochmal auf die Reaktion Naemis im Blick auf das Verhalten von Boas. Als Ruth am Abend mit einer so riesengroßen Menge Getreide heimkam, ein Eva Gerste, das sind ungefähr 36 Liter, da brach Naemi in einen Freudenruf aus. Und ihre Schwiegertochter sprach zu ihr: Wo hast du heute aufgelesen und wo hast du gearbeitet? Gesegnet sei, der sich um dich gekümmert hat. Da sagte sie zu ihrer Schwiegermutter, bei dem sie gearbeitet hatte, und sprach: Der Mann, bei dem ich heute gearbeitet habe, heißt Boas. Und als Naemi hörte, dass Ruth die Ähren bei Boas aufgelesen hatte, da klingelte es bei ihr. Da sprach Naemi zu ihrer Schwiegertochter, Vers 20, gesegnet sei er von dem Herrn, der seine Gnade den Lebendigen und den Toten nicht entzogen hat. Und Naemi sagte ihr: Der Mann, Er ist mit uns verwandt, nahe verwandt, er gehört zu unseren Lösern. Das heißt, Naimi, sie wachte aus ihrem geistlich narkotisierten Zustand auf. Bisher hatte sie die Lieblichkeit des Bundes in ihrer geistlichen Betäubung verschlafen. Sie, die bis dahin die Attraktivität des Bundesgottes gar nicht mehr erkannt hatte, auf einmal sah sie wieder den Glanz des Bundesgottes. Das heißt, Naimi in Moab gehört hatte, dass Gott der Herr in Bethlehem seinem Volk wieder Brot geschenkt hatte. Ja, da war sie zurückgekehrt, aber eigentlich noch wie so eine Schlafwandlerin. Und als sie auf dem Weg nach Bethlehem ihre Schwiegertochter als eine Tochter und als eine Schwester im Herrn hinzubekam, da reagierte sie abweisend, kühl. Zeigte keinerlei Freude darüber. Aber nun da auf einmal Boas so ganz unerwartet als Wohltäter ihren Lebensweg kreuzte und in ihr Leben trat, da rief sie aus: Gesegnet sei er von dem Herrn, der seine Barmherzigkeit nicht entzogen hat, weder an den Lebenden noch an den Toten. Nicht wahr? Das klingt anders als: Nennt mich Mara, denn der Allmächtige hat mir viel Bitterkeit angetan, oder? Naimi, sie erblickt jetzt wirklich die Barmherzigkeit, die Güte, die Lieblichkeit des Herrn. Es war der Herr, der schon so lange an ihr tätig war, aber sie hatte es nicht gemerkt. Nun sah sie plötzlich und sie sah noch mehr. Der Mann ist mit uns verwandt. Hast du es gehört, Ruth? Er gehört zu unseren Lösern. Was Naimi hier sagte, das wusste sie schon vorher. Oder vielleicht richtiger gesagt, sie wusste es und wusste es doch nicht. Auf jeden Fall hatte sie mit Ruth darüber nie gesprochen. Es war gleichsam totes Kapital bei ihr. Ich war ähnlich wie, wenn ich an Weihnachten denke, ich daran denke, ach ja, du musst ja noch an den schreiben und für deine Frau musst du auch noch ein Weihnachtsgeschenk finden. Aber das Eigentliche bleibt außen vor. Oder wenn wir an die Auferstehung des Herrn und an sein versöhnendes Leiden denken und wir antworten im Stillen darauf, na wenn schon. Aber wenn wir dann die Kraft der Auferstehung erkennen, wenn wir auf einmal merken, dass Schuldvergebung eine Realität ist in unserem Leben, dann bekommt unser Glaubensbekenntnis ein anderes Gewicht. Dann wird das tote Kapital lebendig. Boas, er gehört zu unseren Lösern. Ja, das wusste Naimi irgendwie. Aber nun weiß sie es wirklich. Und durch diese lebendige Erkenntnis trat bei Naimi eine Veränderung ein. Achten wir einmal darauf. Hier sagt Naimi zum ersten Mal uns. Er ist mit uns verwandt. Er gehört zu unseren Lösern. Ruth wird hineingenommen, sie wird eingeschlossen. Sie gehört plötzlich dazu. Wie hatte sich hier das Denken Naimis verändert? Nicht? Bis dahin ging es nach der Devise, ich, meiner, mir, mich. Naimi, sie sah sich und ihre Probleme. Sie merkte nicht einmal, dass Ruth neben ihr herging. Und auf einmal sieht Naimi diesen riesigen Berg an Getreide. Und sie sieht dahinter den freundlichen Boas. Und sie erblickt zum ersten Mal Ruth. Sie schaut sie zum ersten Mal an, als jemand, ja, die auch zum Volk Gottes gehört. Du Ruth, der ist mit uns verwandt. Er gehört zu unseren Lösern. An diesem Abend haben die Frauen sicher noch viel miteinander gesprochen. Nicht wahr, das liegt der letzte Vers des Kapitels nahe, in dem es so vielsagend heißt, Ruth wohnte bei ihrer Schwiegermutter. Natürlich. Auch vorher hatte Ruth bei Naomi gewohnt. Oder vielleicht richtiger gesagt, sie hatte da irgendwo eine Übernachtungsgelegenheit gefunden. Aber eigentlich wohnten die beiden Frauen nicht zusammen. In Wahrheit wohnte Ruth neben Naomi. Jetzt aber wohnten die beiden Frauen wirklich zusammen. Die Gleichgültigkeit, mit der Naomi bis dahin der Ruth begegnet war, die war gewichen zugunsten der Sorge für Ruth. So wie Boas dieses durch sein Verhalten vorbildlich zum Ausdruck gebracht hatte. Ihr Lieben, bitten wir. Gehen wir auf die Knie und bitten wir Gott, den Herrn, dass er auch unter uns, hier in dieser Gemeinde, solche Boase schenkt. Nicht Naomis haben wir meistens genug. Also Menschen, die mit sich selbst und ihren Problemen beschäftigt sind. Boase, die gibt es seltener. Es sind Menschen, die in schwierigen Zeiten, die die Gemeinde damals durchmachte, nicht vergessen wir nicht den Hintergrund, Richterzeit, trotzdem froh in ihrem Glauben sind und frei sind, den Geboten Gottes zu gehorchen, und zwar mit Freuden, sodass sie wirklich für diejenigen zur Verfügung stehen, sie willkommen heißen und in das Reich Gottes, in das Volk Gottes einfügen. Ja, so vollzog sich jedenfalls damals der Heimweg von Ruth und, so haben wir jetzt gesehen, auch von Naomi hinein in das Volk Gottes. Amen.